Ich kann nur jetzt schon sagen, es wird dick, es wird hart und es wird wie mein Ständer am Strand von Hurghada.
Und wenn ihr einen Abdruck von Gipsabdruck von Bastis Pimmel haben wollt,
echter
dann sendet
Alabaster,
einfach ein
schöner Alabasti-Pimmel, nur für euch vom wunderschönen
Alabasti-Pimmel.
Strand. Ein Alabasti-Pimmel, ja.
Dankeschön.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu eurem kleinen Lieblingspodcast Bratwurst und Baklava, und wir sind immer noch international. Ich bin mittlerweile im Urlaub. Ötze kommt jetzt aus dem Urlaub, aber er ist in der Hauptstadt der Ladyboys. Er ist da angekommen, wo er immer hin wollte. Bangkok, Bangkok, das ist die Stadt. Und ich sage ihm ein fröhliches Halahi oder was immer man dort auch sagt.
Saladika, Bangkok, the city of the city. Come to the way where the Bangkok city. Hey,
wow.
Basti, ich habe schon Thailändisch gelernt, Alter.
Okay, und?
Also, willst du Thailändisch lernen, oder?
Ich wäre begeistert.
Ja, also, je länger du das Ende ziehst, desto höflicher ist es. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Sawadikap heißt, guten Tag, ich grüße dich. Sawadikap. Und je länger du es ziehst, desto höflicher bist du. Also ich habe 12 Minuten geschafft, ohne auszuatmen.
Das ist ein also wenn du Sawadikap.
Genau. Jetzt.
Warte.
Warum? Marduk, aber warum hörst du dich an wie
so
eine.
So?
Nein, Alter, du hörst dich an wie so eine deutsche Weltkriegssirene, Alter, du Kartoffel. Ich wollte gerade. Wirklich. Die Engländer bombardieren.
Ich habe lange als Weltkriegssirene gearbeitet. Das war ein guter Job.
Ja.
9 to 5, ich wurde einmal abgelöst von einem Hund, der das übernommen hat.
Aber du hast einen richtig guten Atem, das weiß ich, Basti. Du kannst deinen Atem sehr lange halten, gell?
Fast 2 Minuten. Ich bin der Blauwal der Podcaster, kann man sagen. Soll ich jetzt einfach mal 2 Minuten die Luft anhalten, während du redest? Ist für das Publikum
ja, in der Hoffnung,
natürlich
eher. In der Hoffnung, dass du stirbst.
Die meisten.
Halt mal.
Genau. Was würdest du machen, wenn ich live während einer Aufnahme sterben würde? Was würdest du dann machen?
Ja, ich würde die Polizei rufen.
Die
Krankenwagen
Polizei?
Rufen.
Ja, würdest du das machen für
natürlich.
Mich?
Ja, natürlich, Alter. Basti, nur weil ich dich hier im Podcast fertig mache und keinen Respekt vor deiner Persönlichkeit habe, heißt es ja nicht, dass in real life, also wenn wir das Mikrofon dann in unsere Ärsche schieben, verstehst du?
Mhm.
Das ist ja bei uns, was viele nicht wissen.
Was viele nicht wissen, mir eigentlich täglich.
Wenn der Podcast vorbei ist, nehmen wir das
dann
Mikro.
Dann geht's richtig rein hinten. Volle Kanone. Dabei weiche ich das mal auf, dann verliere ich das nicht, wenn ich das mal am Arsch habe. Das ist das Geheimnis.
Aber wärst du dann berühmt, wenn du während dem Podcast...
Piep! Triggerwarnung, jetzt gleich geht es um Suizid und auch Suizid, der, sagen wir mal, öffentlich sichtbar war. Und ja, solltet ihr solche Gedanken haben oder ähnliches, dann wendet euch an einen Vertrauten oder an die verfügbaren Hotlines dafür oder überspringt die kommende Stelle. Dankeschön. Ich weiß nicht, also es gibt einige Fälle von Menschen, die vor der Kamera verstorben sind. Es gab sogar 2 Suizide, die vor Kamera stattgefunden haben. Einmal eine Frau in den 70er Jahren, die Depressionen hatte, eine Fernsehmoderatorin, die sich erschossen hat, den Namen weiß ich nicht. Und dann einmal den Schatzmeister von Oregon oder so, Bud Dwyer, das weiß ich nämlich noch. Der hat sich 87 hat er eine Pressekonferenz gehalten. So ein kahlköpfiger kleiner Mann, der ein bisschen aussah wie Churchill oder wie Hitchcock. Und es ging darum, einen Bestechungsskandal. Er wäre bestechlich gewesen, seine Rolle als Schatzmeister. Und er hat halt eine lange Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass es alles nicht war und es stimmt nicht, was ihm vorgeworfen wird. Aber sein öffentlicher Ruf ist dahin und dann hat er Umschläge verteilt an seine nächsten Vertrauten. Das kann man bedauerlicherweise auch immer noch bei Twitter sehen, dieses Video. Und dann
Boah,
im letzten Umschlag war
eine,
man kann es sehen. Man, es ist,
ja,
man kann es sehen, wenn man es
doch
möchte.
Den
man
Link,
sollte es
Alter.
Und jedenfalls erschießt er sich dann vor laufender Kamera. Das ist schon ziemlich schockierend. Das Allerschlimmste daran ist, dass der Mann unschuldig war.
Okay,
also
eine
recht.
Ganz kurze Sache. Suizid, falls man solche Gedanken hat, es gibt psychologische Beratungsstellen, wendet euch an diese
genau.
kurze, das muss ich ja jetzt sagen, Basti. Aber das ist heftig, Alter.
Okay, nee, warte, ich kann ja sowas sagen wie Triggerwarnung und dann schneiden die das davor. Okay?
Okay, mach mal, warte. Mach du mal, genau. Du bist doch Psychologe, Alter.
Das war's eigentlich.
Du bist einfach der spontanste Mensch, den ich kenne, Basti.
Vielen Dank.
Du kannst sofort alles in Worte. Du bist der Zauberer, der Jongleur der Worte.
Ich bin der Jongleur der Worte.
So wie manche Leute hier in Thailand mit Pingpongbällen jonglieren. Und
aus ihrer Vagina.
Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Das gibt's nicht, in den. Das wollten sie uns ja, als wir in Holland waren, anbieten. Weißt du noch, als wir beide unseren Holland-Wochenende gemacht haben?
Ja, so eine Ping-Pong-Show.
Eine Ping-Pong-Banana-Show. Also erst wird eine Banana, naja, könnt ihr euch denken, ich sag mal so, sie zieht sie sich nicht aus dem Ohr und dann schießt sie Ping-Pong-Welle raus. Das ist eigentlich, ja. Da könnte man einen internationalen Sport draus machen. Weißt du auf der anderen Seite, sie schießt die auf so eine Ping-Pong-Platte und du musst sie zurückschießen, wieder rein, mit deinem kleinen Schläger.
Natürlich musst du die Geschichte auch jetzt komplett erzählen. Also wir waren jetzt vor dem Laden und Basti hat es dann gesehen. Also da war so ein Vorhang, der hat ihn beiseite geschoben. Dann hat er gesehen, wie die das mit dem Ping-Pong-Ball gemacht hat. Dann hat er zu mir gesagt, ich hole jetzt aus dem Zimmer meinen Tischtennisschläger. Und dann komme ich wieder.
Genau. Ich liebe das, dass du mich, du machst mich einfach, niemand macht mich so gut nach wie du. Das ist Wahnsinn.
Ich bin der Schlechteste.
Ich wohne jetzt auf dem Zimmer meinen Tischtennisschläger. Und dann klage ich der Frau, die Bälle, die aus ihrer Vagina kommen, wieder in die Vagina rein. Dann habe ich mir in die Hose gespritzt, bin umgefallen, hab geschielt. Ja, genau so
war es. Du bist der lispelnde Doofy.
Ich bin der lispelnde Doofy.
Weißt du, von welchem Film der noch ist? Ja, Doofy Kaka.
Ja, und dann erinnere dich bitte mal an diesen wunderbaren Film. Wie endet dieser Film? Ha, ha, ha. Wie mit einer Referenz zu einem der größten Filme aller Zeiten, Bryan Singers. Die üblichen Verdächtigen, dass Doofy eigentlich die ganze Zeit das nur gespielt hat. Ja, das bin ich. Ich spiele nur doof. Und dann aus dem Nichts komme ich auf einmal um die Ecke und dann sagst du so, was ist los? Das ist,
er spielt nur doof, am Ende kommt raus, dass du nicht 5, sondern 6 Bücher geschrieben hast. Du so, ich habe nur doof gespielt.
Nein, aber schau mal so, es ist wirklich so. Wenn Menschen dich unterschätzen, kannst du sie überraschen. Wenn sie dich überschätzen, kannst du sie nur enttäuschen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und deswegen tendiere ich dazu, mich dümmer zu stellen, als ich bin. Es ist nur sehr schwer oft für mich, weil natürlich viele wissen, wie klug ich bin.
Ja, ich meine, es ist wirklich schwer für so einen intellektuellen Menschen wie dich. Ich meine, wie oft hast du diesen Drang, Leute zu korrigieren?
Ständig.
Oder? Ständig, ja. Und das meine ich, es ist ja deine Aufgabe auch, Basti.
Du bist Leute ja korrigieren ist meine Aufgabe?
Ja.
Stimmt das? Würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Es ist nicht unbedingt meine Aufgabe, dich zu korrigieren, fällt mir oft leicht, weil du redest halt sehr gerne gequirlte Scheiße. Dementsprechend komme ich einfach
mit. Alles, was ich sage, alles mit Quelle. Was würdest du wissen? Frag mich
ja, das Problem, ja, weißt du, was das Problem ist? Die Quelle deckst du dir aus. Du bist wie wie heißt das nochmal? Diese Quelle AI, die sich die Quellen auch
aus. Shisha war Stuttgart, Quelle.
Genau. Ja, oder wenn du dir dann immer irgendwelche medizinischen Experten ausdenkst, dann ist doch so, ja, ich kenne Dr. Manuel Müller von der Universität Heidelberg, der ist dort Professor für Geschlechtskrankheiten. Und wenn man dann googelt, existieren die Personen einfach nie. Du bist
aber die Geschlechtskrankheiten.
Geniale Lügner. Die Geschlechtskrankheiten alle, die denkst du dir nicht aus.
Siehst du? Also, es ist so eine Teilwahrheit. Das ist auch meine Aufgabe. Ich möchte dich verunsichern. Ich bin dein Gegenstück, dein Antagonist, Basti.
Das ist ein bisschen, ich bin Batman, du bist der Joker, ne?
Ja. Nee, ich bin eher Robin.
Ich bin das Klo, du bist die Bürste. Ja, ja, Robin, ja. Also, aber Robin ist ja nicht das Gegen, ist ja nicht der Antagonist von Batman, das kann ja nicht sein.
Das ist der Arschgonist.
Nee, Robin ist einfach so eine nervige Wurst, die keiner haben will, weißt du? Robin nervt halt.
Ja, Robin ist schon
Robin,
so.
Es gab auch nie, Robin war immer scheiße. In keinem Film war Robin gut, in der Serie war Robin nervig. Robin ist einfach kacke. Keiner will Robin. Niemand.
Ja.
Ich glaube, Robin will selbst Robin nicht, aber muss er halt durch.
Robin ist wie Basti vom Bratwurst und Baklava. Ich lieb dich doch. Basti, du regst dich gerade vor. Weißt du aber, Ich hab dich, ich schwör, man sagt ja, Gott erschuf einen Menschen zweimal. Und ich schwör auf meine Mutter, ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal bereut, dass ich mein Handy nicht griffbereit hatte. Einmal, als ich Sternschnuppen gesehen habe, 5-6 Stück am Stück.
Oh.
Und als ich dein Double, Alter, ich weiß nicht, was, ich habe dein Double in Kokut
in
am
Bangkok.
Strand gesehen. Nein, Bruder, in Kokut, ich schwör's dir, ich hab mich totgelacht. Der ist mit seiner Freundin.
Ein geiler Typ.
So ein richtiger Fischmack, Alter. Der sah aus wie du. Der war so ein richtiger Fischmack. Der hatte so ein zerknittertes weißes T-Shirt an, so eine zerknitterte Leinenhose, hatte so ein, so ein 12-Tage-Bart, ein bisschen flauschig, aber der nicht komplett durchgewachsen. Und seine Freundin war halt, ich weiß nicht, Bruder, seine Freundin sah irgendwie nett aus, aber sah aus wie Amy Farrah Fowler. Und dann hatte ihr sein Handy in die Hand gedrückt.
Wer ist denn Amy Farrah Fowler? Wer ist denn das?
Amy Farrah Fowler von Big Bang Theory, Alter.
Habe ich nie geguckt. Amy. Ist das die Hässliche mit der langen Nase?
Ja, genau. So sah die Freundin aus. Aber jetzt warte kurz, dann hat er sein Handy ihr in die Hand gedrückt. Und ich bin jetzt im Wasser. Ich bin im Meer. Ich bin circa... ja, 15, 20 Meter vom Strand entfernt, aber ich kann jetzt auf mein Hotel blicken und auf die paar Liegen, wo auch so ein schwules Pärchen da saß. Alle haben so ihn angeguckt, weil er hat voll die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dann hat er seiner Freundin das Handy gegeben, dann hat er so Anlauf genommen. Okay, bestimmt so 20 Meter ist er so zurückgelaufen. Jetzt habe ich gedacht, Alter, entweder ist der Typ jetzt Zirkusakrobat, obwohl er aussieht wie eine Heuschrecke und so viel Muskulatur hat wie ein 5-Jähriger. Oder keine Ahnung, was der jetzt macht, Alter. Ein Feuerspucke und hat eine Fackel im Arsch, die jetzt rauszieht mit Feuerzeug. Aber dann
alles sehr
naheliegend, Bruder.
Ja.
Bro, aber dann rennt er auf seine Freundin zu. Sie nimmt auf. Und dann, 3 Meter vor ihr, springt er in die Luft und dreht sich einmal um die Achse.
Och Gott.
Und ich hab das gesehen und ich so, das ist Basti. Dann hat er sich auf den Sand gelegt mit seinen Klamotten, hat sie gesagt, mach Foto. Und dann ist er mit seinen Klamotten ins Meer. Und da hat sie so die Haare nass gemacht. Und ich war so, oh nein, warum habe ich mein Handy nicht? Basti, hätte ich das aufgenommen, sogar du wärst irritiert. Ich habe so oft an dich gedacht. Da war ein Mädchen, die hat im Meer ein Buch gelesen. Die hat mich so angekotzt, Alter. Wie kannst du, Modok, das war so eine Tussi aus Frankreich mit ihrem Vater und ihrer Schwester und ihrem Bruder und die waren auch beim Frühstück, haben die immer so geredet. Und der Typ hat schon beim Frühstück Rotwein getrunken. Und dann hat die ein Buch gelesen, aber kennst du das? Die hat das so gelesen. Nein, Bruder, das ist nicht rassistisch. Die waren einfach dumm. Es ist dummistisch, weil die dumm waren. Die hatte ihr Buch, aber hat das nur mit der linken Hand gehalten. Kennst du das? Sie hat es nur mit der linken Hand gehalten und ist...
Was ist denn jetzt falsch daran, das Buch mit einer Hand... Also ist das auch schon... Darf man das Buch nicht mit einer
Bruder,
Hand halten? Warum
nein, ich? Ja, aber nicht nein. Im Meer, Bruder.
Okay.
Wenn das Wasser dir 10 Zentimeter über deinem Bauchnabel steht und du läufst durchs Meer... 20 Minuten, 30 Minuten und liest ein Buch. Und dann, Morok, seit wann liest man ein Buch im Meer, Alter? Und dann hat sie immer so ihre Haare so. Und manchmal hat ihr Vater so, gerufen, Jacqueline, mach Schubrosen. Und hat nebenher nochmal so einen Schluck
Jacqueline, Uschke. Alter, hast du das jetzt von den Muppets nachgemacht? Was soll
nein,
das
Bruder, nein, der hat nebenher eine Schnecke gefressen, Alter. Keine Ahnung, was der gemacht hat. So mach mich wo. Und dann nebenher immer, die haben mich angekotzt, aber egal. Aber es war ein schöner Urlaub, auf jeden Fall.
Es war ein schöner Urlaub. Hast wieder Leute gehasst, aber ja gut, war ein schöner Urlaub,
Haben wir eigentlich schon drüber geredet, dass du in Ägypten bist?
Nein, wir haben noch nicht darüber geredet, dass ich in Ägypten
bitte,
bin, aber wir können jetzt darüber sprechen, dass ich in Ägypten bin. Ich bin in
Wo bist du genau?
Ich bin, das möchte ich gar nicht so genau sagen, weil ich werde hier nächstes Jahr wieder hinkommen. Aber ich bin, ich halte ja meine
Gegend?
VIP-Hotels. Also, ich bin am Roten Meer, das macht es viel einfacher.
Okay.
Ich bin um Hurghada herum. um Hurghada.
Um Hurghada herum.
Okay. Um Hurghada herum. Aber eben sehr nicht schön. In Hurghada. Weil Hurghada ist scheiße, aber hier ist schön. Und,
ja, da gibt es ja mehrere, so Masa Alam und so die Ecke.
Du hattest mir ja von Ägypten abgehoben. Du hattest mir von Ägypten abgeraten.
Ja, ich hatte schlechte Erfahrung.
Du hast schlechte Erfahrung gemacht, weil man dich halt, wenn du hier warst, für einen kleinen Ägypter gehalten hat. Oder du hattest Angst, dass man dich als Pharao bestattet und so. Das verstehe ich. Bei mir besteht ja diese Gefahr nicht, weil ich so ein schöner Mann bin. Aber ich habe nur Positives zu berichten. Ein wunderschönes Hotel. Deine Erfahrungen waren ja, die kann ich auch lustigerweise nachvollziehen, dass deine Partnerin dort massiv angelabert und bedrängt wurde. Ja. Und genau weiß das habe ich, wir haben einen Tagesausflug gemacht und haben dann im anderen Hotel, auch in einem sehr guten Hotel, gegessen. Und trotzdem ist genau das da passiert. Also genau das ist mit meiner Partnerin passiert, dass sie sofort angelabert wurde, vom Kellner selbst. Und das war krass. So, weil du denkst so, Alter, das ist hart unprofessionell. Das macht man irgendwie nicht. Weißt du?
Ja, klar. Ich weiß doch, Basti. Deswegen war das für mich so unangenehm. Weil ich mir gedacht habe, hey, man kommt doch dahin zu... Und du siehst doch, dass der Partner daneben ist. Verstehst du? Das war nicht ein bisschen strange.
Aber ich besonders, dann, also wenn das ein Typ am Strand macht, ist das eine. Weißt du, das ist dann einfach ein Arschloch. Aber wenn jetzt jemand macht, der in dem Laden arbeitet, in dem du Urlaub machst, finde ich das schon krass. Das habe ich nicht verstanden.
Bei mir waren es wirklich alle Mitarbeiter haben einen Spruch abgelassen. Und ich war in einem sehr, sehr guten Hotel. In einem sehr, sehr guten Hotel. In Masa Alam. Also, ich würde es verstehen, weißt du, wenn man in so einem einfachen Hotel, wo man jetzt denkt, ja, okay, das ist eine Aushilfe. Also, es waren alles so festangestellte, gut bezahlte Mitarbeiter. Und, aber es war auch am Flughafen so. Aber vielleicht hatte ich einfach eine scheiß Woche erwischt. Das war die Woche der Perversen.
Der genau, die Woche der Perversen. Also ich kann nur sagen, ich finde es mega. Wir genießen die Zeit super. Es ist genau das, was ich mir gewünscht hätte, so um mal runterzukommen. Perfekt. Und ich war einen Tag in der Stadt der Pharaonen in Luxor, wo 35% aller Weltkulturerben vertreten sind oder liegen. Unter anderem Tal der Könige. Und das ist, was? Natürlich, du als Banause wieder nicht, ne? Du warst 7 Tage am Pool und hast dir einen geschwedelt, ne?
Bruder, du warst noch nicht bei meiner neuen Show, deswegen weißt du, ich habe doch am Ende meiner neuen Show erzählt.
Ich bin ja nicht eingeladen.
Erzähl ich doch.
Ich bin ja nicht eingeladen.
Meine Odyssee in Ägypten. Ich hatte doch in Ägypten erstmal eine Woche Hardcore-Dünnpfiff des Grauens, Alter. Ich hab mein Dünndarm, mein Dickdarm, alles rausgekackt. Und dann hatte ich 4 Tage diesen.
Widerlich.
Allergischen Schock, als ich habe so ein...
War das,
ich hatte
seit wir uns kennen?
Ja, Bruder, ich hatte auch ein Angioödem, Alter, in Ägypten. Hatte ich ein Angioödem, meine Lippe, ich sah aus wie Dolly Buster.
Ich erinnere mich, wo du fast abgekratzt wärst. Ja, das war krass.
Ja, Mann,
das war nicht cool.
Ja, und das war für mich richtig ekelhaft. Aber hey, ich beneide dich, du Penner, Alter. Luxor, da wäre ich echt gern hingegangen.
Luxor, wirklich toll. Also Luxor, die Stadt selbst ist jetzt kein Moloch, da wohnen so 300.000, aber da siehst du schon so ein bisschen die negativen Seiten Ägyptens, Armut und so, findest du da schon.
Ja.
Das ist ja eine ganz andere Welt, in der die hier leben, aber es ist trotzdem massiv beeindruckend. Und besonders die Tempelanlagen, das, was wir da gesehen haben, unglaublich. Der Tempel von Karnak.
Hast du eine Führung gemacht?
Das Ding ist 6000 Jahre alt. Natürlich, ich bin Deutscher, ich brauche immer einen Führer. 6000 Jahre alt. Oh, hey, du hast 11er gelegt, ich habe abgezogen, verstehst du?
Ja, warte, darf ich noch ganz kurz musikalisch untermalen?
Wo ist denn hier mein Führer? Naja, jedenfalls, wir sind durch den Tempel von Karnak gelaufen. Das Ding ist 6.500 Jahre alt. Und das ist halt unfassbar. Nicht nur, dass die Hieroglyphen auf den Säulen noch da sind, 136 Säulen oder so, sondern sie sind bemalt. Und die haben das mit so einer Mischung aus Eiweiß und Mineralien gemacht. Blau, grün, rot. Und das Zeug hat einfach 6.000 Jahre gehalten. Das ist das
krass,
also du kannst die Farben sind noch da und das ist Open Air. Aber Ägypten ist halt so perfekt von der von den Temperaturen her und von den Gegebenheiten
ja,
her,
und
dass diese Sachen hier erhalten werden. Die Luftfeuchtigkeit ist null, es regnet nie. Das ist, es kommt, also das Einzige, was du siehst, der Nil ist ein paar Mal in Luxor über die Dings getreten, über die Ufer getreten, und da, wo ungefähr bis 2 Meter Höhe, sind die Farben weggewaschen. Das ist extrem beeindruckend. Oder auch die Gräber, in denen wir waren. Also du musst dir vorstellen, da im Tal der Könige sind mittlerweile 54 Gräber, die sie gefunden haben, von diversen Pharaonen. Und
waren die divers?
Das tiefste, in dem wir waren, ist 260 Meter tief.
Waren die Pharaonen divers oder? Was hatten die für Pronomen?
Das waren diverse Pharaonen, genau, ja. Die waren, die hatten Semsei Pharao.
Ah, okay. Ja, es ist immer wieder faszinierend, vor allem so die ägyptische, so das alte Ägypten ist so eine Kultur, die mich extrem interessiert. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen. Zumal man sich auch architektonisch das meiste nicht erklären kann, weil man sich denkt, wie konnten die Menschen, wo so, und das ist ja nicht nur die Architektur.
Man kann sich das mittlerweile erklären, ja, ne? Aber es ist trotzdem, selbst wenn man sich es erklären kann, ist es halt extrem faszinierend, dass sie es hingekriegt haben.
Ja, absolut, also halt auch der Pyramide, jetzt mal abgesehen von den Pyramiden, ja, also allein nur die Hieroglyphen.
Der Tempel von Karnak, ne, also da, wo ich war, das ist riesig. Also das Ding ist, ich weiß nicht mehr genau in Abmessungen, aber es sind irgendwie 20 Fußballfelder. Und das besteht nur aus riesigen Steinen. Da ist ein Obelisk drin, der ist aus Granit geschlagen. Granit ist ein unglaublich harter Stein. Und der ist komplett 300, ich glaube, es waren 300 Tonnen. Die haben nur diesen einen Stein, 300 Tonnen, 15 Meter hoher Obelisk. Allein das Ding zu bewegen, 300 Tonnen, ist schon, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie sie es überhaupt gemacht haben.
Wahnsinn.
Ich will jetzt hier nicht den großen Geschichtspodcast aufmachen, aber das ist wirklich aus heutiger Sicht, steht man davor und ist einfach nur fassungslos, ob der Leistung, die Menschen. Natürlich hat das alles auch funktioniert, weil ein Menschenleben damals ein Scheiß wert war. Und weil da einfach Unmengen an Leuten bei draufgegangen sind. Da gab es halt Unmengen an Sklaven und es hat keinen gejuckt, ob die abkratzen dabei. So. Das war halt eine sehr, sehr andere Zeit.
Ja, man denkt das
als
immer.
Herausforderung, als der Ägypten.
Aber man denkt, dass oft viele Sklaven waren, aber es waren halt auch viele Handwerker. Zum Beispiel neben den Cheops-Pyramiden haben die ja Dörfer gefunden oder halt Anlagen gefunden. Nicht Dörfer, aber halt viele Häuser mit extrem vielen Werkzeugen. Und da hatte sich herausgestellt, dass das halt nicht Sklaven waren, sondern halt sehr viele angestellte Handwerker, Profis.
Werden sie für manche Sachen auch gebraucht haben, weil das halt viel zu komplex ist. Also das kannst du nicht irgendwelche Dullis bauen lassen, weißt du, so eine, weiß nicht, 15 Meter hohe Mauer aus 10 Tonnen schweren Steinen. Da kannst du jetzt nicht so 3 Goofies hinstellen und sagen, mach das mal. Weil das muss ja alles, das ist halt aus heutiger Sicht so krass. Statik und so, solche Klamotten, weißt du, sowas sehr Deutsches. Statik, schöne Statik. Das müssen ja alles gehabt haben, sonst wäre es alles zusammengebrochen. Und ist es halt nicht so, ne? Und ich meine, dieser Glaube daran, dass der Pharao eine gottgleiche Figur so verehrt gehört, dass man ihm das dort bauen muss, das ist halt aus heutiger Sicht natürlich Wahnsinn.
Ja.
Ne? Also du musst dir mal vorstellen, die haben ja schon angefangen, die Pyramiden zu bauen, als der jeweilige Pharao geboren wurde, weil es so lange dauerte, die Dinger zu bauen.
Ja.
Das heißt, du musstest zumindest einen gewissen Zeitraum leben, aber diese Gräber, in denen wir waren, das Geile war, der Guide, den wir hatten, ich meine, da waren hunderte Leute im Tal der Könige, ne? Hunderte. Und dann stehen wir draußen so, wollen gerade auf das Gelände gehen und dann gehen links und rechts, das sind Berge einfach, ne? In die halt Gräber reingeschlagen wurden. Lange Gänge und am Ende ist halt ein großer Saal und da ist war die Mumie drin in einem Sarkophag. Ein bisschen wie man sich das aus Filmen auch vorstellt. Und dann bleibt der Guide so stehen und sagt, ja, er würde jetzt, also es wäre nicht so gut für die Luftfeuchtigkeit, also er würde jetzt da jetzt noch nicht mit reingehen, so sagt er. Und wir alle so, nicht gut für die Luftfeuchtigkeit. Und es ist halt einfach so 100 Leute, die gerade aus dem Grab rauskommen. Ja, er wäre ja schon ganz oft da und wenn er da jetzt jede Woche 3-mal reinläuft, dann wäre das, also dann würde er wahrscheinlich dann auch das, ne, nicht gut sein, so. Und es war halt so eindeutig, der will da nicht rein. Der will da auf gar keinen Fall rein, weil irgendeiner seiner Glaubensbekenntnisse ihm verbietet, in dieses Grab reinzugehen. Und sehr wahrscheinlich auch, weil die Hieroglyphen, die das komplette Grab säumen, also den ganzen Weg darunter, sind halt tausende von Hieroglyphen, wahrscheinlich Aussagen haben wie, Weil ich meine, guck mal, man hat diese Gräber gebaut und hat sie versiegelt. Sie sollten für immer unberührt bleiben.
Ja.
Und ich glaube, dass auf den Seiten am Ende einfach Flüche stehen gegen die Menschen, die diese Gräber betreten. Und das der Grund war, warum der Typ da auf keinen Fall rein wollte.
Ja, ich glaube, weißt du, es ist natürlich sehr oft Aberglaube. Also, weil... Du musst dir vorstellen.
Ja, aber er hat natürlich gelogen. Er hat nicht gesagt, dass er Aberglaube ist. Was er hat gesagt, er will die Luftfeuchtigkeit nicht erhöhen. Das war so, aha.
Ja, es gab ja.
Und das wirkte halt kein Stück glaubwürdig.
Ich fand das ja einmal sehr interessant, weil du erzählt hast, dass du auf Bali warst und da war es ja auch so, dass der Guide hatte ja auch Angst.
Genau die gleiche Story. Der wollte nicht in den Totentempel rein.
Und ich glaube, das verankert sich halt bei den Leuten, weil ich, weißt du, du musst halt überlegen, so viele Gräber wurden ja schon ausgeraubt damals. Nach und nach immer wieder. Und das war ja nicht nur zur heutigen Zeit oder zur Zeit von vor 100, zur Kolonialzeit, sondern schon tausende Jahre vorher war das ja eigentlich ein Volkssport drüben.
Zu der Zeit, als die Pharaonen noch existierten, ja, Volkssport nicht, du wurdest sofort hingerichtet, aber sie haben diese Gräber so angelegt, also sie haben sie ja richtig versteckt im Berg gegen Grabräuber. Die wussten ja nicht, dass es eines Tages eine Zivilisation wie unsere oder so geben würde, aber sie haben sie grundsätzlich versteckt, weil die Gefahr bestand, da waren ja unglaubliche Schätze drin, ne? Also ich glaube, im Grab von Tutanchamun waren, ich sag jetzt irgendeinen Begriff, also es waren mehrere hundert Kilogramm an Gold da drin. Hunderte Kilogramm. So, ne? Und natürlich ist das interessant für Grabräuber. Ja klar. So, ne? Und deswegen haben sie die Dinger so versteckt. Ich habe den Guide sogar gefragt, weil ich meinte so, ey, aber wenn die doch an die Pharaonen geglaubt haben, und wenn das so wichtige Figuren für sie waren, warum haben sie dann beklaut am Ende, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass sie
das tun würden. Weil es damals so Typen gab wie dich.
Und er meinte, naja, es gab
Atheisten.
Es gab so Typen wie dich und mich, genau, Atheisten, genau, die nicht dran geglaubt haben. Plus, es gab eine Zeit, in der der Nil, ich meine, dieses Land ist unglaublich trocken. Mhm. Ne? Ägypten ist wirklich trocken. Und es gab eine Zeit, in der der Nil trocken war. Also 7 Jahre lang war der Nil ohne Wasser. 7 Jahre. Das musst du dir mal vorstellen, das ist die Lebensader von Ägypten. Das heißt, jeder, der hier, bevor der Tourismus kam und bla bla, es gab eigentlich nur Beduinen, die in der Wüste leben und 40 Meter tief graben, um halt Wasser zu finden. Mhm. Und es gab die Menschen, die am Nil lebten oder im Nildelta, weil der Nil die einzige wirkliche dauerhafte Süßwasserquelle ist. Und wenn so ein Fluss dann 7 Jahre lang verschwindet, dann ist ja klar, was passiert. Ciao. Die Leute geraten in Panik.
Klar.
Das ist super krass für so
ein Land.
Das
war ja auch...
Und das hat dazu geführt, dass sie dann auch gesagt haben, okay, wir gehen selbst an die Pharaonengräber dran, weil wir Geld brauchen.
Ja, ja, es waren halt auch viele Grabräuber. Das waren ja nicht nur Leute, die aus Ägypten waren, es hat sich auch rumgesprochen. Viele wussten ja, wie viel Gold da halt ist. Ich finde die Geschichte sehr, sehr interessant von Ägypten auch. Hast du eigentlich gewusst, dass die erste Pyramide schiefgelaufen ist?
Nee.
Das ist die Knickpyramide zum Beispiel. Das ist die... Die war, glaube ich, in der 4. Dynastie von Snofru, dem Pharao damals.
Der Snofru.
Und die,
du laberst Scheiß, oder?
Nee, wirklich. Die Knickpyramide ist eine der ersten. Nee, ich habe ja damals Sport und Geschichte im alten Ägypten, hatte ich damals eine Arbeit geschrieben in der Sportschule. Und da ging es halt gerade auch um das Thema, weil voll viele ja auch sagen, ja, die Aliens haben Pyramiden gebaut. Da sollte man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, weil halt die Knickpyramide eine der ersten Pyramiden war und da halt der Berechnung falsch war und die dann halt nicht wie eine Pyramide hochbauen konnten, sondern es dann so, ja, nach so 50% ein Knick reinkam, sodass sie das halt fertigstellen konnten.
Fuck, du laberst keine Scheiße, es gibt wirklich die Knickpyramide. Von Snofru. Von Snofru,
genau.
Ist das wahrhaftig? Du hast gerade. Ich war mir so sicher, dass du mir gefühlte Scheiße erzählst.
2600, glaube ich, war das, gell? Vor Christo.
Vor Christo. Ja. Respekt. Nicht schlecht.
Ja,
weißt du, was ich mir vorgenommen habe, bevor ich nach Ägypten gekommen bin? Weil ich habe ja, weil ich so kartoffelig bin, habe ich einen, nennen wir es Makel. Ich kann nicht handeln. Ich kann einfach nicht handeln. Ich kann es nicht. Es ist mir nicht gegeben. Ich hasse Handeln. Ich habe mal auf dem Flohmarkt ein altes Videospiel gefunden, von dem ich wusste, dass es sehr viel wert ist. Und die Frau wollte 1 Euro haben und ich habe ihr 30 gegeben, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, diese arme Frau zu bescheißen. Die dachte, sie ich kann es nicht. Ich kann es nicht.
Digga, das hat doch nichts mit Handeln zu tun.
Ja, ich weiß.
Dir 1 Euro, du so 30. Du Armer.
Ich gehöre zu den Leuten, die sich selber hochhandeln. Ja. Verstehst du? Ich bin wirklich scheiße in sowas. Ich kann das nicht.
Gott sei Dank haben die Zeugen Jehovas bei dir noch nie geklingelt, Alter. Du wärst gleich der Anführer geworden. Du
wärst so. Hast du aber schon. Auf jeden Fall. Ja. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, in diesem Urlaub ziehe ich es durch. Dieses Mal, jetzt wird gehandelt. Jetzt legt der Basti mal richtig los. Jetzt gucken die Ägypter mal, was der Biel noch drauf hat, okay?
Und?
Ja, war gar nicht so schlecht. Ich war in einer Alabasterwerkstatt in Luxor, aha, in der angeblich die besten Alabasterstatuen der Welt, bla bla bla, keine Ahnung.
Yeah,
natürlich, Alter, genauso ein Beschiss. War aber ganz geil am Anfang. Also man sitzt da, man kommt da rein mit so einer kleinen Reisegruppe und dann stehen da halt einfach, also sitzen da so 6, 7, 8 Typen und formen aus so Alabaster und Marmor ist es nicht, Alabaster und Granit formen die halt Statuen und so Teelichthalter in sehr schönem Licht und so, also, und sehr aufwendig. Alles von Hand gemacht. Und dann haben die für jede Sprache, die da ankommt, jede Reisegruppe, haben die einen Text vorbereitet. Also der Typ, der uns alles erklärt hat, hat dann so auf einem sehr brüchigen Deutsch mit uns gesprochen und sagte dann, irgendwie so, hat er dann halt immer gesagt, und wenn sie zu Hause sagen, und dann sagen die 6 Typen hinter ihm alle gleichzeitig, oh, hier ist es nicht schön. Dann er so, dann müssen Sie bei uns etwas kaufen, sagt er dahinter. Weißt du, dann haben sich halt immer so, also er hat immer vorne was gesagt und die 6 Typen dahinter im Chor haben dann drauf geantwortet. So.
Okay.
Ne? Ist der Preis gut? Kaufen Sie. Ist der Preis schlecht? Kaufen Sie auch. Also war echt ganz süß so. Ja, das ist eigentlich ganz niedlich. Und dann sind wir da rein und ich habe mir halt vorher vorgenommen, ich nehme 2, 3 Erinnerungsstücke mit. Natürlich ist das Nippes, natürlich hat das keinen Wert. Und natürlich würde ein Ägypter sehr wahrscheinlich nichts dafür bezahlen. Oder sehr, sehr wenig.
Ja, aber so ein Reichsadler aus Alabaster ist schon Killer, oder?
Ey, das war nicht leicht, denen das zu erklären, warum ich diese riesige Adolf-Hitler-Büste haben will. Die sind ja gerade noch bei. Ich reiß ja morgen ab.
Du Bastard.
Ich krieg die direkt ins Hotel. Stell mal wirklich vor, ich hätte so ein Bild gezeigt, hier gesagt, hier, guck mal, den hätte ich gerne.
Ja.
Einfach so 1,40 Meter, so mit Arm hoch, richtig gut drauf, ne? Und dann bauen die dir, dann schnitzen dir so 6 Ägypter Adolf Hitler aus dem Alabasterbrocken raus und bringen dir den ins Hotel.
Nicht Alabaster, das ist Adolf Bastard.
Alabastard.
Adolf Bastard, ja.
Na, jedenfalls, ne, waren wir dann da, alles netti, alles okay. Und dann haben wir uns halt entschieden, okay, wir kaufen ein bisschen was.
Mhm.
Was ja schon bei mir schwierig ist, weil ich kann halt nicht handeln. Aber ich habe mir vorher gesetzt, also wir haben eine Statue von Osiris, glaube ich. Also wie heißt nochmal dieser mit dem Schakalkopf? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht Osiris. Dann so ein Skarabäus und dann so 2 Teelichthalter gekauft.
Mhm.
Also Teelichthalter ist der falsche Begriff, muss ich dir vorstellen, wie so kleine Vasen, in die man Teelicht legt, die wirklich hübsch aussehen. So. Alles von Hand gemacht, hat er mir 1000-mal erklärt und hat mir 37-mal nahebringen sollen, was für eine unglaubliche Handwerkskunst das ist, wovor ich auch großen Respekt habe. Ja, und dann waren wir halt dabei und ich habe gesagt, was soll das zusammen kosten? Ja, so 350 Euro.
Tschüss.
Und ich so, tschüss, auf gar keinen Fall, Bruder. Er so, was würdest du bezahlen? Habibi, ich sag, nee, es geht darum, was willst du dafür haben? Ich will nicht mit dir verhandeln. Erklär mir, was du haben willst, dann ist das angemessen. 330 Euro. Ich sag, nee, wir reden, also eine 3 darf gar nicht vorne stehen. Eigentlich auch keine 1. Also ich werde einstellig dafür bezahlen. Boah, ich war richtig stolz auf mich, Digga. Wirklich. Ich habe richtig rausgehauen.
Wie? Was?
Einstellig.
Was? 7 Euro
einstellig,
oder was?
Einstellig. Nein, achso, ja, zweistellig. Okay, einstellig ist scheiße. Genau, 7 Euro, du Bastard.
Der so 350, du so 7. Aber das wär eigentlich, also guck mal, wenn der 350 sagt, musst du sagen, nee, 50 Euro. 7. Maximal.
Hab ich gemacht, 50 Euro. 50 Euro.
Killer.
Und er dann so, niemals, kommen wir nicht zusammen und so 250. Ich sag, ey, allein, dass du schon 100 gerade runtergegangen bist, sagt mir doch, dass der Endpreis auf gar keinen Fall 250 sein darf. Und er so, guter Verhandler, guter, dann hat mir natürlich falsche Komplimente gemacht, totaler Quatsch, aber egal.
Und, also ich mag auch
wir sind
Hitler.
Dann... Ja, er war über den Motivwahl war erstaunt, aber egal. Ja. Und dann, weißt du, es war okay, wir sind uns dann einig geworden bei 70 Euro statt 350.
Hey, Killer. Killer, ja. Basti.
Das war
Killer, Alter. Ja, du hast ein Fünftel der Summe gezahlt, die eigentlich angedacht war.
Genau, und wahrscheinlich immer noch ungefähr 10-mal so viel, wie ein Ägypter zahlen würde. Aber das war mir dann egal. Da habe ich gedacht, okay, damit kann ich jetzt leben irgendwie. Aber wir hatten wirklich so Momente, wo wir uns umgedreht haben und weggegangen sind. Und er so, nein, nein, komm zurück. Ich denke nochmal drüber nach. Und es waren wirklich 15 Minuten. Ich war schon aus dem Laden raus.
Sehr gut.
Da kam er nochmal hinter uns her.
Das ist genau der Move, Basti. Guck mal, ich sag ja, du wirst immer mehr Kanake. Du merkst es nur nicht.
Richtig, genau.
Du bist, Bruder, das ist der beste Move, den du machen kannst. Ich gehe jetzt. Und dann einfach umdrehen und gehen. Und du weißt, dass er dir hinterherläuft. Und dann hat er wahrscheinlich auch gesagt, Wallah, ich mach keinen Gewinn. Wallah, ich mach keinen Gewinn, ja, wenn ich dir das jetzt... Ja, genau. Und wenn ich lüge, dann soll...
Ist nur ein Gefallen. Dann soll Allah mich töten und so eine Scheiße. Ja, hat er alles. Er hat die komplette Klaviatur gespielt. Aber weißt du, ich konnte auch nur so verhandeln, weil es mir am Ende egal war. Weil ich wollte das Produkt ja gar nicht unbedingt haben. Wenn es jetzt was gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, oh Scheiße, das will ich unbedingt haben. Aber ey, wenn wir uns nicht einig geworden wären, wäre es mir egal gewesen. Dann hätte ich halt gesagt, okay, dann halt nicht. Und deswegen konnte ich einigermaßen handeln. Aber an sich bin ich einfach nicht gut darin. Ich fühle mich auch super unwohl.
Jetzt hast du eine Anubis-Statue bei dir oder was?
Ich habe jetzt eine Anubis-Statue bei mir. Oder Osiris, was weiß ich. Irgend so ein Schakal halt.
Nee, Schakal ist Anubis.
Anubis, ja, stabil. Ich habe einen Anubis. Ein guter
Killer,
Bursche.
Alter. Hey, aber ich finde es echt schön, dass du jetzt da so rumgereist bist, komplett die Luxor reingezogen hast. Ich hoffe, du warst auch tauchen.
Ich war auch tauchen, aber wir haben direkt vor dem Hotel sogar ein Hausriff. Und das ist mal richtig geil. Hausriff geil. Richtig stabil. Hausriff geil. Ist super, weil du hast halt vor der Tür ein eigenes Korallenriff, in dem nur Hotelgäste tauchen. Und das war Hammer. Also sowas Geiles habe ich selten gesehen. Weil wir haben halt einfach, wir haben alles vor der Tür. Wir haben Stachelrochen, wir haben Kugelfische, alle Arten von Doktorfischen, Nemo, geil. Also ein Clownfisch, ein schwarzgebändeter Kauffisch, Mördermuscheln, also wirklich geil. Und das habe ich noch nie irgendwo auf der Welt gehabt, dass ich beim Hotel einfach einen Strand ins Wasser gehe. Also das Rote Meer und Ägypten sind sehr empfehlenswert. Ich kann nichts dagegen sagen, ich habe die Zeit sehr genossen.
Ich beneide dich sehr, weil du Taucher bist, weil ich war ja hier schnorcheln. Ich war im Nationalpark zwischen Kokut und Koh Chang, da die Ecke. Und es war für mich unglaublich schön. Also die haben uns an 3 Spots gebracht, wo wir schnorcheln waren. Und wir hatten so viel Glück, weil es war tolles Wetter. Das Wasser, muss ich vorstellen, an manchen Stellen war es 8 Meter tief, an manchen Stellen war es aber so 30 Meter tief. Und Basti, ich habe so Fischschwärme gesehen.
Hast du dich nicht
in
die Buchse gekackt wegen Haien?
Nee, hier gibt's keine Haie. Ja, also, nee, es gibt Haie.
Hat der Geist
also,
dir
es
das
gibt...
gesagt, ja?
Nein, nein, ich habe mich ja selber informiert. Ich weiß ja, also, die letzte Haiattacke ist hier, keine Ahnung, 15 Jahre her, aber das war auf dem offenen Meer. Aber bei uns in der Gegend ist so das Gefährlichste wirklich, was du hier hast, ist... Ja, so ein Steinfisch war so das Gefährlichste. Und
das
dann
ist
noch so ein...
schon sehr gefährlich, ne? Also Steinfisch ist, für die es nicht kennen, also das ist der Grund, warum ihr, wenn ihr ins offene Meer geht oder an Strände geht, an den Steinfisch gibt, wirklich Schuhe tragen solltet oder noch besser, was ihr machen könnt, ist, also Schuhe sind am besten, aber wenn ihr lauft, dann versucht immer, so wie Michael Jackson zu gehen, so dass ihr über den Boden streicht mit euren Füßen. Weil Steinfische sind die giftigsten, die gehören zu den Skorpionsfischen, sind die giftigsten Fische der Welt. Und wenn du da reintrittst, dann ist wirklich Schicht im Schacht. 80% der Leute sterben da dran. Und krasse die Wahrscheinlichkeit, Scheiße. Dass das passiert, ist viel, viel höher, als dass du beispielsweise
von einem Hai.
Wie heißt, von einem Hai angegriffen wirst. Viel höher.
Also Feuerfisch hat er uns, also Feuerfisch gibt's hier, aber der hat gemeint, eher nachtaktiv und dann Riffen, also bei uns eher selten. Ich habe auch einen Rochen gesehen. Aber was mich am meisten fasziniert hat, war wirklich, ey Basti, es war so krank, Alter. Es waren so 100.000 Fische. Alter, wie bei Nemo.
Also ein Schwarm.
Ja, aber Bruder, es waren wie so zwei Schwärme, die ineinander gegangen sind. Das war so auf 20 Meter Tiefe. Hey, das sah so krass aus. Das war so eine Magie. Da habe ich mir echt gewünscht, shit, warum bin ich kein Taucher? Weißt du, warum habe ich jetzt nicht eine Flasche?
Ja, dann mach Tauchschein, ist doch kein Problem. Kannst du ja in Deutschland auch machen.
Ja, aber ich habe so, Bro, ich habe wirklich Schmerzen in den Ohren. Auch beim Schnorcheln, wenn ich so auf 3-4 Meter tauche, dann runter will.
Aber du kannst keinen Druckausgleich machen, oder?
Doch, ich mach's dann. Also ich mach's dann halt mir die Nase zu, versuche einen Druckausgleich, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, du hast
das
mal gesagt, ich müsste dann langsamer machen, aber...
Ja, das kann ich schlecht beurteilen, aber ich weiß ja nicht genau, wie du es machst. Aber natürlich, Druckausgleich ist schon... Also manche Menschen können das halt nicht. Ich kann das mit Schlucken machen. Also ich muss einfach nur einmal schlucken, dann habe ich Druckausgleich.
Ach,
damit habe ich relativ viel Glück, so bei mir. Also, aber wenn du keinen Druckausgleich machen kannst, ist das schon sehr, sehr, sehr uncool. Schon sehr unangenehm.
Ja, es ist wirklich wie Fliegen, Alter. So im Wasser, also Schnorcheln ist ja schon geil, aber ich glaube, Tauchen ist dann mal ein Level krasser. Ist einfach, weil du ja
Tauchen. Ich bin ja fest, weil viele Leute, zum Beispiel, ich habe heute neben dem Pärchen am Strand gelegen, die wussten noch nicht mal, dass dieses Korallenriff hier ist. Interessiert die nicht. Haben sie auch gleich so, nö, wir brauchen, ich wollte denen meine Brille geben, dass sie mal gucken. Und die haben noch nicht mal angenommen, diese Brille zu nehmen. Gar nichts.
Ach Gott.
Und ich habe so gedacht, krass, wie also ich kenne diese Menschen jetzt überhaupt nicht. So, weißt du?
Mhm.
Ich kann die auch nicht beurteilen, wie cool oder uncool die sind. Aber ich habe trotzdem gedacht, wie kann man so ignorant sein in dem Leben gegenüber? Wie kannst du so, weißt du, also tauchen, okay, kann man ja immer noch sagen, ist mir zu aufwendig, will ich nicht. Aber du weißt, du hast einen Korallenriff vor dir und du machst noch nicht mal einmal die Brille auf und guckst es dir an? Verstehe ich nicht.
Ja, Brudi, aber ich glaube, ich verstehe dich voll und ganz, weil das ist eine Magie. Das ist ja, es ist das Schönste, eine der schönsten Dinge. Also ich hatte 3 Magic-Momente in meinem Leben, also mit Landschaften. Einmal am Matterhorn.
Landschaften ist schön.
Nee, ja, weil klar, jetzt so die Kids und so, weißt du, darüber brauchen wir ja gar nicht reden, aber so, dass ich an so ganz tollen Orten war. Und eins war in der Nähe vom Matterhorn, wo halt alles, da war ich auf dem Berg und es war alles zugeschneit, Sonne und ganz ruhig. Das war für mich, als ich das erste Mal auf dem Berg war. Dann einmal halt auf dem Board, auf ganz ruhiges Meer, Basti, auf Kokut und dann jetzt unter Wasser. Unglaublich. Und ich glaube, wenn man es nicht kennt, weil ich habe genauso zu den Menschen gehört, ich war so, Alter, ich gehe doch nicht Skifahren. Wie dumm ist das denn? Kein Bock drauf. Aber als ich dann oben war, habe ich so bereut, dass ich mein Leben lang nie da hochgegangen bin. Und genauso, dass ich mein Leben lang nicht einfach mal eine Taucherbrille angezogen habe und schnorcheln gegangen bin. Richtig dumm.
Ich bin großer Freund von, man kann alles ablehnen. So, man muss nichts machen im Leben. Du bist verpflichtet, gar nichts zu tun. Ist auch voll okay, wenn du sagst, kein Bock, mache ich nicht. Aber ich bin großer Freund davon, alles einmal ausprobieren. Nur ein einziges Mal. Wenn du einmal es ausprobiert hast und dann sagst, nee, ist nicht. Hey, okay, dann ist es halt auch nicht für dich. Ist ja auch in Ordnung. Ich finde nur Leute doof und ich kenne viele, die so sind, die einfach bei allem sagen, nee, meine ich. Nö, meine ich. Und wie viele Chancen, also wie viele Türen im Leben man sich damit zumacht, wenn man einfach immer Nein sagt anstatt Ja. Es gibt diesen alten Satz, sag Ja zum Leben. Der ist natürlich so eine Kalenderweisheit für Doofe irgendwie ein bisschen. Aber ich finde, sie macht Sinn. Also es macht Sinn zu sagen, sag Ja zum Leben. Du solltest sehr viel öfter im Leben sagen, ja, ich probiere es aus. Anstatt dir das zu verwehren. Ich ärgere mich zum Beispiel total über meine Flugangst, dass ich die so habe. Aber ich habe sie halt, ich kriege sie auch nicht weg.
Ja.
Weil sie mir einfach die Tür zur Welt oft zumacht. Ich kann nicht mal eben für ein Wochenende irgendwo hinfliegen. Jetzt mal fernab des, nennen wir es mal, der Sinnhaftigkeit auf ökologischer Ebene.
Weil ich kann das nicht so einfach mal ins Flugzeug. Erdrückt oder die Angst vorher. Weil ich kenne es ja selber. Also ich habe es ja selber durchlebt. Aber was für dich das Schlimmste, wenn du oben bist oder auch das Erdrückende schon vorher, weil du weißt, Tage vorher, Wochen vorher, ich muss jetzt in den Flieger rein?
Faktisch alles, ja. Also für mich ist alles, Horror da dran. Mhm. Ich hasse Fliegen. Und ich kann daran nichts Schönes finden. Ich will auch nicht am Fenster sitzen, ich will auch nicht rausgucken oder so. Ja. Es gibt ja viele Leute, die das genießen, weißt du? Und ich kann das einfach nicht genießen. Ich kann das nicht genießen. Ich kann da keinen Spaß dran haben. Ich beneide andere, die das haben, und ich finde es halt schade, dass ich das so massiv habe, weil das mir einfach oft die Tür verschließt zum Leben so. Es gibt so geile, weißt du, einfach mal, ich kenne Leute, wieder, sagen wir mal, fernab des, ob das richtig oder falsch ist, aus ökologischer Sicht, weil das ist das sicher nicht, die haben eine Ferienwohnung in Mallorca und die fliegen einfach jedes Wochenende rüber. Die arbeiten 5 Tage die Woche, freitagsabend sitzen die im Flieger und sind 3 Tage in Mallorca und fliegen wieder zurück. Ökologisch eine Katastrophe, muss man nicht drüber reden, sollte man nicht tun. Menschlich, geil. So. Mhm. Also jetzt auch hier in Ägypten, hier ist gerade 25 bis 30 Grad. Also eine sehr kühle Zeit für Ägypten, weil im Hochsommer wird es ja fast 50 Grad warm.
Ja.
Aber allein jetzt hier, ich habe gar nicht so viel gemacht, aber allein hier zu sein und Sonne zu haben, in Deutschland das nicht zu haben, ist so ein krasser Unterschied in Lebensqualität. Ist einfach geil. Also einfach morgens aufzuwachen, das Fenster aufzumachen, es regnet dir nicht in die Fresse. Ich muss sagen, dass die letzten 3 Monate in Deutschland mir schon sehr massiv auf die Seele gegangen sind, wo ich so gedacht habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, sehr dunkel, gell, auch so bewölkt immer, Regen, jetzt auch Schnee, gerade wieder, eiskalt.
Ich glaube schon, dass das was mit unserem Gemüt auch macht als Menschen, weißt du?
Ja, klar. Also ist ja auch, also biochemisch auf jeden Fall, gerade so Vitamin-D-Mangel des Grauens, was ja die meisten haben. Und es reicht ja auch nicht, wenn du es, wenn es nur in dein Gesicht kommt und auf deine Hände, sondern klar, wenn du kurzärmig im T-Shirt rumläufst und da die Sonne genießt, ist, Bro, allein nur die Wärme, weißt du, ein bisschen Wärme. Dieses Jahr war es ja sehr warm im Sommer, Leben war komplett anders. Also ich hab in Karlsruhe gedacht, ich bin kurz in Italien, weißt du, jeder ist draußen, jeder chillt, nachts lange draußen rumsitzen, Kaffee trinken, mega. Schon andere Lifestyle.
Das, ja, auch in anderen Ländern, in denen dieser Lifestyle herrscht, hat man auch oft das Gefühl, dass einfach eine andere Lebenskultur herrscht, weißt du?
Mhm.
Also ich kann es jetzt nicht über Ägypten sagen, aber Italien zum Beispiel, wo ich schon mal im Sommer war oder auch im Herbst. Und die Leute halt einfach im Herbst noch auf der Straße sitzen, so, und einfach so ein ganz anderer, was man vielleicht deutsche Vita nennen würde, so ein ganz anderes Herangehen ans Leben, als wir Deutsche das oft haben. Und ich glaube, dass das witterungsbedingt ist. Zum Beispiel viele skandinavische Länder haben extreme hohe Suizidraten, zum Beispiel, weil ich glaube, dass der ewige Winter, den du da teilweise hast, echt hart ist.
Ja, und auch Alkohol. Also
du hast ja, es gibt ja, wenn du oben, was, dass viele Leute Alkoholiker sind?
Ja, also in östlich, also Nordosten sind zum Beispiel in Russland, Polen, überall so Dänemark, Schweden.
Die Alkoholikerquoten viel höher, ja, das stimmt.
Ja, da hauen die schon weg. Aber ich glaube, es ist halt auch wegen der Kälte, Alter.
Ja.
Ja, aber Basti, glaubst du, dass... Jetzt nochmal zurück auf deine Reiseangst, weil ich weiß ja, dass du extrem kulturinteressiert bist. Und das du bist ja eigentlich wie in einem Käfig. So wie du schon gesagt hast, du würdest gerne viel mehr reisen, dir alles angucken. Glaubst aber nicht, dass du das irgendwann in den Griff kriegen kannst?
Gute Frage.
Also vielleicht hoffe, mal bei der Luft. Es gibt ja bei der Lufthansa auch so ein Workshop. Klar, bei dir hat sich ja die Angst manifestiert. Du hast ja eine Phobie. Du hast was Schlimmes durchlebt. Kann keiner nachvollziehen. Niemand kann sagen, ja, aber weil in dem Moment, in dem Flugzeug drin zu sitzen, das mitzuerleben, ist halt natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie wenn dann Klugscheißer um die Ecke kommt und sagt, ja, aber guck mal, Yoga. Halt deine Fresse. Verstehst du? Also,
ja, aber guck mal, Yoga. Ja, aber guck mal, Yoga.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ist natürlich von außen relativ leicht zu sagen. Ne? Also das, ja, beruhig dich doch mal, kann nichts passieren. Also Ängste haben ja nie was mit Rationalität zu tun. Deswegen sind es ja Ängste. Aber man hat ja Angst, weil es irrational ist.
Mhm.
Also es gibt ja, weißt du, in der Welt der Phobien Zum Beispiel im Psychologiestudium, wir hatten eine Frau, da haben wir einen Film drüber gesehen, die hatte panische Angst vor Vogelfedern. Panische Angst. Und wirklich richtig, richtig was? Panisch. Ja, die hatte Angst vor Vogelfedern. Vogelfedern, ja.
Aber nicht vom Vogel, sondern
also
von der Feder.
Also Vögeln auch, aber auch vor Vogelfedern. Und die hat da krass wirklich mit zu kämpfen okay gehabt. So, ne? Und du kannst Vögeln ja auch schlecht entgehen. Also die sind ja sehr viel um uns herum, so Vögel. Ne?
Mhm.
Also das ist eins der Tiere, mit denen wir jetzt deutlich häufiger konfrontiert werden. Tauben, Spatzen, Krähen, was weiß ich. Ne? Selbst wenn du in der Stadt lebst, siehst du sehr, sehr häufig Vögel.
Boah, die
und
Arme.
Diese Frau hatte eine panische Phobie davor. Die konnte in kein Café gehen, die konnte noch nicht mal auf einer Decke liegen, also auf einem Kopfteil, in dem Vogelfedern drin waren, weil die hatte so einen Ekel, dass sie sich übergeben musste.
Wow.
Und das hat lange gedauert, bis man rausgefunden hat, woran es liegt bei ihr.
Jetzt bin ich gespannt.
Muss ich echt zugeben, dass sie hatte irgendein traumatisches Erlebnis in der Kindheit. Ich glaube, es ist ein Vogel in ihr Kinderzimmer geflogen, in dem sie als Baby schlief und ist in ihrem Bett gelandet oder sowas.
Ach du Scheiße. Hey, aber Alter, das ist wirklich sehr oft eine Geschichte aus der Kindheit.
Ja, Traumata sind nicht immer, aber häufig aus der Kindheit
oft
stammt.
Ja.
Genau. Und bei
daraus
ihr war
resultierend,
das so.
Ja, hat das ihr. Wie alt war diese Frau ungefähr? Weißt du es noch? Pi mal Daumen?
30, 40, keine Ahnung.
Krass.
Hat ihr ganzes Leben lang bestimmt so, ne?
Mhm.
Das ganze Leben. Das ist schon.
Ja, weil
krass
man ja immer denkt, in diesem Alter ist man viel objektiver, viel reflektierter, dass man sagt, ach Quatsch, und aber.
Ja, aber das hat ja mit Ängsten nichts mit. Das ist ja eben nicht objektiv.
Ja, ja.
Oder reflektiert.
Also, das meine ich ja, weil man ja immer, weil du ja schon vorhin auch gesagt hast, es ist ja keine Rationalität.
Genau.
Kurz mal Abstand nehmen und sagen, ach, das ist ja absoluter Schwachsinn auch. Gerade so Sachen, wenn es nicht mal meine Angst ist, sondern echt eine Phobie. Also gerade so wie bei ihr, überhaupt nicht nachvollziehbar, auch nicht steuerbar, sondern einfach Feder und ciao.
Genau.
Heftig.
Hast du sowas? Hast du eine Phobie vor was? Nee, ne?
Ich, doch, doch. Also ich hatte extreme Flugängste. Gott sei Dank, ich habe es wirklich im Griff jetzt. Ich nehme keine Medikamente mehr. Habe ich Respekt davor? Ja. Also wenn ich im Flieger sitze, aber ich habe keine Anspannung mehr. Ich setze mich hin, wenn es wackelt, sage ich, ja gut, ist normal. Ich habe mich wirklich sehr damit auseinandergesetzt und ich habe es Gott sei Dank sehr gut und unter Kontrolle. Ich hatte dir das doch damals gesagt.
Aber was heißt das, auseinandergesetzt? Was bedeutet das in dem Fall?
Ja, an sich mit der Technik eines Flugzeugs. Also ich habe sehr viel mit Piloten. Ich
und das hat dir geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja erstmal Kontrollverlust. Dann weißt du ja auch nie, was passiert. Zum Beispiel, wenn es ding, ding, weißt du, allein nur wenn dieses Geräusch kommt, weiß man nicht, kommt jetzt ein Anschnallzeichen, ist jetzt eine Turbulenz, was wird passieren? Aber aufgrund von Turbulenzen ist in den letzten 40 Jahren halt kein Flugzeug abgestürzt oder 45 Jahren sind das jetzt, glaube ich schon. Die gefährlichsten Phasen sind halt Start und Landung, ja, vor allem durch Vögel. Jetzt kommen wir nochmal zur Angst vor Vögeln, aber das ja, ist zum Beispiel einer der Haupt...
Vögel.
Nee, ist ja einer der Hauptgründe, was da überhaupt passieren kann. Es gibt auch irgendwie, weißt du, bei Turbulenzen, klar, es ist unangenehm, aber ich versuche da einfach mir vorzustellen, ich hatte dir ja das gesagt, was mir sehr geholfen hat, war die Hurricane-Forscher-Geschichte, diese Doku. Habe ich dir doch mal erzählt, wo ich mir vorgestellt habe, eine okay Zeit lang, ich bin Hurricane-Forscher. Klingt absolut idiotisch. Ich habe eine Doku gesehen, wo ein Hurricane-Forscher...
Das klingt wirklich ziemlich idiotisch.
Ja, ja, ich habe eine Doku über Hurricane-Forscher gesehen, Digga. Die sind halt mit einer Boeing oder einem Airbus, wo normales, also so gleiches Modell wie ein Passagierflugzeug, sind die in ein fucking Hurricane reingeflogen, um da halt Messdaten zu bekommen. Und der eine Typ hat halt aus dem Fenster, während das Flugzeug wackelt, übelst. Und der war so 5-5-0-1-5 and a call race and 5. Und der andere Typ so ein 5 can run und das Ding wackelt übel. Und ich mir gedacht, Alter, wenn die mit so einem Ding in einen Hurricane reinfliegen und ich scheiß mir bei Windböen von 50 km/h in den Arsch, weißt du, Da habe ich mir gedacht, fuck it, Alter. Und es sind halt auch so Kleinigkeiten. Guck mal, wenn du...
Ötze, warte, müssen wir kurz... Es hat gerade geklingelt.
Ja.
Thank you, no, dankeschön.
No not today. Not sex, no sex, thank you.
Ich glaube, mit dem Thema gehen hier eher unentspannt um. Das ist ein bisschen das Anti-Bangkok, wenn es um das Thema geht.
Was, Sex?
Ich glaube, hier kann man sich schlecht... Ja, also alles, was so in die Richtung geht, das ist schon... Wir sind in einer muslimischen Kultur und da ist sowas ja etwas schwieriger, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, so, also ich glaube, da ist keiner froh. Hey, aber Alter, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte letztens Auftritt in Antalya, habe ich dir gesagt. Und ich schwör's, ich bin gerade angekommen und da war ein Deutscher, der wollte seine Badehose ausziehen und dann Handtuch drumherum. Der hat einfach sein Pimmel, Alter, raushängen lassen. Und ich bin da gerade angekommen, ich war im Pool und dann ich so, wow. Da habe ich mir gedacht, ich so, Digga, nee, Alter, Digga. Das kannst du vielleicht in Leonberg bringen, aber in der Türkei, wenn da ein Typ mit seiner Frau am Pool sitzt und du lässt da deinen Pimmel raushängen, da.
Das ist wirklich ein Problem. So verklemmt seid ihr dann. Wir sind Deutsche, ja, wir holen unseren Pimmel einfach gerne irgendwo raus.
Das ja, Digga, das hat ja nichts mit verklemmt. Ich meine, ihr holt ja auch die Pimmel in, an Orten raus, wo man sie lieber drinnen lassen sollte. Aber das ist ein anderes Thema.
Nein, aber es ist, also das ist schon, das ist doch verklemmt. Ist das nicht verklemmt irgendwie? Ist doch verklemmt.
Wie, wenn man seinen Pimmel raushängen lässt und der andere fühlt sich dadurch gestört?
Naja, also ich sage mal, er hat den Pimmel nicht raushängen lassen, er hat sich umgezogen und du hast seinen Penis gesehen. So war es ja, oder nicht?
Ja, aber ist das normal, Digga?
Ja, also, was soll er denn jetzt
in
machen?
Deutschland?
Also,
muss ich ja irgendwie, in Deutschland,
ist FKK ganz, das fahren wir in Osten, ja, da siehst du nur Pimmel den ganzen Tag, du gehst aus der Tür raus, direkt ein Schwanz im Gesicht.
Aber ist ja nicht FKK. Nee,
man darf sich am Strand nicht die Badehose wechseln, wenn man in der Türkei ist, das ist dann verboten, oder?
Ja doch, das kannst du machen, halt, ohne dass dein Schwanz rausguckt.
Ja, aber wie mache ich das? Wo tue ich den Schwanz denn so lange hin? Also,
Dann gehst du halt in eine Umkleidekabine. Du bist ja in einem Hotel, an einem Schwimmbad. Jetzt stell dir mal vor, da sind ja auch Familien mit Kindern. Ich will auch nicht, dass meine Tochter...
Glaubst du, die haben noch nie einen Schwanz gesehen? Also ich meine jetzt guten fremden Schwanz noch mal was anderes, aber...
Nee, warum soll meine Tochter, die 10 Jahre alt ist, einen Schwanz von einem Mann gesehen haben, Alter? Was ist das jetzt für ein Argument, du Fisch, Alter?
Hat deine Tochter dich noch nie nackt gesehen?
Spinnst du?
Warum? Also, ich komme aus einem Haushalt, wo das relativ normal war, dass mein Vater
ja, ich
am merk's Strand grad,
Alter, das erklärt schon, ja, das erklärt schon einiges anhand deiner geistigen Verfassung, Alter. Wo der Pimmel vom Onkel mal kurz an der Schläfe klopft.
Nein, das war jetzt nicht, dass ich... das war relativ normal, so dass mein Vater sich am Strand umgezogen hat und ich seinen Pimmel gesehen habe. Ich wusste ja, dass er einen hat, also das hat mich jetzt nicht schockiert.
Ja, aber geh doch mal nach Italien, nach Bari, an den Strand.
Was ist das denn für ein seltsam prägnantes Beispiel? Geh mal an den Strand nach Italien, nach Bari.
Ja, in Süditalien, genau, nach Süditalien, Apulien da die Ecke. Und geh doch mal da an den Strand und zieh dich mal neben einer italienischen Familie aus und lass mal deinen Pimmel rausgucken. Ich sag dir eins, Brüger.
Es gibt einen Unterschied, ob der Pimmel... Kurz beim Prozess des ich habe mir hier gestern auch die Hose gewechselt am Strand. Also ich bin genau das, wovon du gerade redest. Mir ist das scheißegal. Mir ist das einfach egal.
Aber guck mal, Basti,
das ist albern.
Ja, aber Bruder, dann kannst du doch auch, ja, aber dann ist es genauso albern, wie wenn du dich in einem Kaufhaus einfach
nackt ausziehst.
Warum?
Weil es ein Kaufhaus. Achso, du meinst, ja, also du meinst jetzt, warum ich mich nicht statt mir da. Okay, die Argumentation
in die Umkleidekabine
ist gar nicht so
zu gehen, dass du deine, dass du, so genau, dass du dort deine Hose ausziehst und einfach dort eine Badehose anprobierst und halt da einfach deinen Pimmel rausguckt, ist ja nicht so schlimm. Mach das doch mal. Dann will ich mal sehen, wer verklemmt ist.
Deswegen habe ich Hausverbot bei Primark. Ich wollte mir da letztens noch diese schönen Herrenslips in grün anziehen. Und dann war ich musste halt mal testen, ob man ihn sieht oder nicht, verstehst du? Und dann habe ich halt
deswegen
alles raushängen
lassen. Deswegen darfst du dich... keinen Grundschulen und Realschulen und Gymnasien mehr 50 Meter nähern, weil der Basti
aber Hauptschulen schon, die wollen das.
Hauptschulen. Guck mal, wie aufmerksam du zugehört hast. Also, da kann ich noch zeigen.
Da kann ich
Hauptschule
noch.
Kann ich.
Ich gehe mal in die Schule rein, weißt du, so mit so Trenchcoat und sagst so, entschuldigen Sie, ist das Gymnasium oder Hauptschule? Und dann sagt die Hauptschule, ich so, hier, guck ins Gesicht.
Direkt. Aber ich habe das wirklich nicht gekannt, Digga. Ich habe das nie gekannt. Ich habe noch nie
du
meinen
hast
Vater.
Hast nie jemanden am Strand gesehen? Der
nee, mein
du
Vater
hast nie den
hab
Pimmel
ich noch
von deinem
nie
Vater gesehen, dein ganzes Leben.
Nein, Gott sei Dank nicht, Alter. Gott sei Dank. Warum? Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst?
Er hat dich mit diesem Pimmel gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht gefallen
ja,
deines Vaters
uns.
Nicht viel.
Ja, na ja, und?
Du bist, da bist du hergekommen. Das ist so wie in dein Heimatland reisen, verstehst du?
Moruk, also, albanische Bandmitarbeiter von Mercedes hat auch mein Auto gemacht und ich will nicht seinen Pimmel sehen. Verstehst du? Ist mir doch scheißegal. Ich
aber wäre voll lustig, wenn so ein Josef ja. zu dir nach Hause käme und sagen würde, ja, Sie haben den AMG, ne, den 300er, hier ist mein Schwanz.
Guck mal.
Und dann geht er mit dem Schwanz, geht er mit seinem Schwanz einfach so über dein Lenkrad. Wie so eine Produktpräsentation. Hier das Leder, das ist Napa.
Weißt du, was das Lustigste an deiner Aussage war?
Dann drückt er, die Tasten. Weißt du, dann so, oh, hier ist die Klimaanlage, hat er angemacht mit seinem Schwanz. Ah, schön.
Nein, das Lustigste an deiner Aussage war, dass du gesagt hast, hier ist ihr AMG, ein 300er. Da merkt man, dass du von Autos gar keine Ahnung hast, Digga.
Das wusste du auch vorher schon, dass ich davon absolut keine Ahnung habe.
Ja, aber du hast doch jetzt. Du lässt dir doch jetzt ein richtig fettes Auto raus, Basti. Du holst dir doch jetzt den Skoda Octavia RS, oder?
RS? Was heißt RS?
Rumpelstilzchen. Nein, Mann, du bist mein lieber Skoda-Fahrer. Du bist auch eher der Typ Volvo, Basti.
Ich bin ein Volvo-Typ. Ja,
ja.
Ich bin ein Volvo-Typ.
So wie Gustavo Brinks bei Narcos. Hast du ja immer noch nicht angeguckt, du bei Breaking Bad, Gustavo Brinks. Hat doch auch ein Volvo.
Gustavo Fring heißt er und der fährt ein Volvo, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe mir letztens die ganze Serie nochmal angeguckt, aber ich habe auf die Automarke nicht wirklich geachtet, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist auch nicht
Narcos. Auf jeden Fall fällt Walter White ein sehr seltsames Auto.
Stimmt, der hat echt ein sehr stranges Auto. Beste Serie überhaupt, Basti.
Definitiv.
Du bist, ja. Aber ich wünsche jetzt viel Spaß noch in Ägypten. Du wirst hoffentlich noch mal ein paar Mal deinen Pimmel zeigen.
Ich zeig allen hier zum Abschied meinen Pimmel.
Ich kann, Bruder, aber jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, ich mein's jetzt ernst. Guck mal, ich mag dich, im Podcast hasse ich dich, aber ich mein's jetzt wirklich im Ernst. Bruder, zieh dort nicht deine Badehose am Strand aus, Bro. Mach das nicht, glaub mir. Das ist einfach ein Tipp
nicht?
Von deinem Bruder, Bro. Glaub mir, mach das nicht. Das ist so der Moment, wo du bis zum Bauchnabel eingegraben bist, wo dann Steine fliegen. Nein, das ist echt nicht cool dort. Also Ägypten ist da, glaube ich, nicht so easy going. Warte, soll ich mal kurz googeln, was für eine Strafe es dort gibt?
Für FKK, oder was?
Ja. Ägypten. Was soll ich eingeben bei Google? Ägypten Pimmel zeigen?
Ägypten Pimmel zeigen. Ich glaube, das ist gut.
Warte, Ägypten nackt am Meer.
Nackt baden.
Nackt baden. Ah, das ist gut, Basti.
So nennen wir das. Nackt baden.
Ist FKK in Ägypten erlaubt? Oben ohne Sonnen- oder FKK-Baden sind in Ägypten verboten. Auch wenn die Hotels westlich orientiert wirken, sind das Sonnen oben ohne am Strand und erst recht das FKK-Baden tabu. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geld- oder Haftstrafe rechnen.
Habe ich übrigens nie ganz verstanden. Wo ist jetzt die weibliche Brust anders als der männliche Nippel? Also warum ist eine Titte schlimmer als eine männliche
Brust? Eine
Brust,
keine Titte. Warum sagst du eine männliche Brust und eine weibliche Titte?
Was ist Titte ein abwertendes Wort?
Das heißt Titten.
Ah.
Und nicht okay. Titte.
Aber eins hat es Titte oder nicht?
Nein, man die weibliche Brust, also du meinst, warum wir Männer oben ohne rum, weil?
Ja.
Weil das halt, ja, das sind eine erogene Zone. Also hey, Bro, also.
Und meine Nippelchen sind auch eine erogene Zone. Da kannst du gerne mal mit der kleinen Nase dran rumfummeln. Da wirst du
mal wundern. Bei dir ist alles eine erogene Zone, Basti. Wenn du den Raum betrittst, egal mit was, allein, guck mal, wie viele Frauen auf deine Ohren masturbiert haben.
Was? Auf was wert? Auf meine Ohren masturbiert?
Ja, ah, sorry, ich bin gerade in Bangkok. Ich verwechsel den Ambassador.
Naja, aber es macht doch Sinn, die Frage zu stellen, warum ist das, also warum ist die männliche Brust nicht eine erogene oder warum ist die männliche Brust zeigbar, aber die weibliche Brust nicht?
Das ist echt eine gute Frage, Basti. Ich weiß es nicht.
Aber ich muss hier irgendeine Erklärung.
Es ist ja kein Geschlechtsorgan.
Was jetzt? Die Brust oder? Ja, die weibliche Brust ist ja kein. Ist es ein Geschlechtsorgan? Nö, es ist ja, dient ja nicht der Fortpflanzung.
Ja, es ist einfach nur ein Körperteil, die Brust.
Ja.
Stimmt. Warum soll. Hey, warum eigentlich? Ich habe jetzt gar kein Argument.
Ist nicht wirklich das, ne? Also.
Was würde dagegen sprechen?
Ich denke, die Brust einer Frau wird sexualisiert, die Brust eines Mannes wird nicht sexualisiert. Ob das richtig oder falsch ist, steht zur Diskussion, aber offensichtlich ist es so.
Ja, stimmt. Das ist eine der. Das ist echt eine gute Frage. Ich habe das. Und eine Frau wird immer, halt, wenn sie oben ohne rumliegt, wird sie sofort. Dann heißt es, warum liegt die denn oben ohne rum?
Vielleicht sollten wir einfach, also nicht zugunsten uns selber, weil wir das sehen wollen oder so. Aber vielleicht
nein,
sollten wir
auf gar keinen Fall.
Eine Initiative starten, dass Frauen mal rauslassen.
Du glaubst, oben ohne für alle?
Oben ohne für alle, genau. Gib die Bubis frei.
Aber guck mal, für mich gibt es halt schon so Momente, wo ich sage, ich will nicht Leute oben ohne sehen.
Aber ist von der Person abhängig, oder?
Ja, also zum Beispiel dich.
Mich willst du nicht sehen.
Nein, ja, wobei du bist schon sexy. Ich habe jetzt dein Bild gesehen, was du auf Instagram geil, gepostet oder? Hast. Dein imperialistisches ja. Bild. So.
Imperialistisch? Was ist daran imperialistisch? Ich bin einfach Boot gefahren.
Dein blaues Hemd aufgeknöpft. Ich musste so lachen bei diesem Bild. Das ist so herrlich. Das war eine der schönsten Bilder, die ich von dir gesehen habe. Du siehst echt aus wie Günther Fitzmann.
Woher kennst du überhaupt Günther Fitzmann?
Hast du das nie gesehen? Die Serie?
Günther Fitzmann? Ob ich Günther Fitzmann, meinst du Praxis Büllobogen oder was meinst du?
Nein, Mann, Günther Fitzmann war doch bei der Serie Insel der Träume. Das ist eine ZDF-Serie, Bruder, aus den 90er Jahren. Da waren die so auf Hawaii und so ganz, ganz strange. Und du siehst aus wie die junge Version von Günther Fitzmann. Alter, ich habe so gelacht, als ich dich gesehen habe. Weil der hat ja so ein, der ist ja komplett weiß bei Insel der Träume. So weiße Bart und weiße Haare. Und du siehst aus wie der. Gib doch mal ein, Insel der Träume, bitte.
Ich weiß, wer Günther Fitzmann ist, aber ich wusste von Insel der Träume nichts. Insel der Träume, was kommt jetzt?
Gib mal bei Google ein, Insel der Träume.
Das ist ein Drama von 1991. Das ist aber eindeutig nicht, das ist Rolf Henninger, das ist nicht Günther Fitzmann.
Doch, Mann, das ist doch Günther Fitzmann, Alter.
Das ist Rolf Henninger.
Ist es Rolf Henninger?
Der mir
stimmt, Alter.
Du mit deinem seltsamen Kink auf alte Männer in deutschen Serien. Was für eine völlig strange. Aber Rolf Henninger sagt mir auch nichts. Kannte ich nicht, den Burschen. Aber offensichtlich ein gut aussehender.
Aber du könntest auch Günther Fitzmann sein. Wenn ich den
jetzt mal so sehe. Ich könnte auch Günther Fitzmann sein.
Ja, Mann, Alter, du hast so dieses deutsche Dingsbums.
So, ich hab das deutsche Dingsbums.
Ja, Mann, Alter. Basti, versteh doch einfach. Guck mal, so wie du zu mir sagst, ich bin dieser Kanake, dieser Prototyp-Kanake, Shisha-Bar, Schlägerei. Dürfen wir eigentlich schon das sagen, was du angekündigt hast bei deinem Post?
Die großen News?
Ja, die großen News. Darfst du das schon sagen? Weil ich bin auch gespannt.
Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ich werde.
Nein.
Weißt du, wie viele Leute geschrieben haben, dass ich Vater werde? Also wirklich Dutzende Leute haben geschrieben, oh, ich weiß es schon, du wirst Vater.
Was? Ey, Digga, bitte nicht.
Bitte nicht, sei mir ehrlich, das ist doch alles Quatsch. Nein, also, das braucht die Welt wirklich nicht.
Du musst erstmal.
Aber selbst wenn ich es werden würde, ich würde es euch nicht sagen, weil es geht einfach niemandem was an. So simpel ist es. Als wenn ich das ankündigen würde mit so einem Post, bin ich irgendeine Insta-Influencer-Kacksau? Also wirklich, als wenn ich mein Privatleben in einem Foto bei Instagram wie so ein Teaser ankündigen würde. Also ich check nicht, wie man mir seit Jahren folgen kann, wie man meine Kunst, wenn man das so nennen möchte, verfolgen kann. Und dann auf die Idee kommen würde, dass ich meine Geburt eines Kindes oder meine Hochzeit oder sonst irgendwas jemals ankündigen oder überhaupt preisgeben würde.
Ich fände das so schön.
Ich finde das unglaublich dämlich. Doch.
Das finde ich so schön, wenn wir so einen Gipsabdruck von deinen Genitalien machen könnten. Kennst du das?
An einem Strand in Ägypten. Entschuldigen Sie, das ist Kunst, ich muss das hier machen. Habibi, das ist dein Penis. Ja.
Ja, aber das ist Kunst. Das ist Kunst.
Wollen wir die News, wir können die News ja jetzt schon mal, können wir das, dürfen wir das?
Nein, das können
wir. Ich weiß es nicht. Können wir
ich
das
weiß
nicht?
Ja nicht, worum es geht, Basti.
Ich weiß
du
es
kannst
auch nicht,
mir
Bruder. Es betrifft uns doch beide.
Sagen wir es noch nicht. Halten wir die Leute auf Spannung.
Wir halten die Leute. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr die nächste Folge Bratwurst und Backlava einschalten. Oder die übernächste Folge Bratwurst und Backlava. Oder die Folge nach der übernächsten Folge. Hört einfach jede Woche aufs Neue rein, bis das Mysterium gelöst wird. Ich kann nur jetzt schon sagen, es wird dick, es wird hart und es wird wie mein Ständer am Strand von Hurghada.
Genau. Und wenn ihr einen Gipsabdruck von Bastis Pimmel haben wollt, sendet einfach einen Briefumschlag mit 85 Cent Briefmarke, das reicht für die Originalgröße. Dann schicken wir euch das zu.
Absolut. Ein schöner Alabasti-Pimmel. Nur für euch. Vom wunderschönen
Alabasti-Pimmel.
Strand. Ein Alabasti-Pimmel, ja.
Dankeschön. Das ist das Wortspiel, was ich gesucht habe.
Was würdest du dafür zahlen?
Was? Für einen Abdruck von deinem Pimmel?
Für mein Alabasti-Pimmel, ja klar.
Einstellig.
Gut, machen wir 70 €. Das war die neue Folge Bratwurst und Backlava. Wir haben euch lieb, bleibt gesund, Küsschen auf Nüsschen und Tschüsschen.